Liebe Geschwister, ich möchte mich anschließen und meinen Dank zum Ausdruck bringen für die beiden Tage, die wir hinter uns haben. Für mich war das wirklich eine gesegnete Zeit. Und kurz vorher war es eigentlich gar nicht richtig sicher, ob ich daran teilnehmen werde können oder nicht. Und rückblickend muss ich sagen, dass ich Gott so dankbar bin, dass ich dabei sein konnte. Gott hat uns wirklich tief bereichert. Bin sehr dankbar für so viel göttlichen Segen. Und dieses Thema, das wir hatten, die Ehe, ist ja ein sehr tiefgehendes Thema. Und einerseits haben wir in den Vorträgen vor Augen gestellt bekommen, das hohe biblische Ideal der Ehe, so wie wir es in der Schrift finden. Aber da sind wir nicht bei stehen geblieben, sondern wir sind weitergegangen und haben aus der Schrift auch herausgearbeitet, wie können wir dieses Ideal, diese hohe Berufung, die wir haben, eigentlich erreichen. Und das ist eigentlich auch der Charakter des Wortes Gottes. Es zeigt uns nicht nur das hohe Ideal unserer Berufung und lässt uns dann da stehen und sagt, jetzt musst du zusehen, lass dir was einfallen, wie du da hinkommst, sondern es nimmt uns gleichzeitig an die Hand und zeigt uns, wie wir dieses Ideal, wie wir diese hohe biblische Berufung, die wir haben, auch erreichen können. Zeigt uns den göttlichen Weg, wie das geht. Und das Wort, über das ich heute mit der Hilfe des Herrn sprechen möchte, ist eigentlich sehr ähnlich. Es zeigt uns das hohe Ideal unserer Berufung, nicht theoretisch, sondern praktisch, und führt uns auch hin auf den göttlichen Weg, wie wir diese Berufung erfüllen können, wie wir diesen hohen Stand in unserem Leben haben können, wie das Wirklichkeit in unserem Herzen sein kann. Und ich möchte uns dazu aus dem verlesenen Textwort oder dem verlesenen Schriftstück, was wir hatten in Apostelgeschichte 21, noch einmal den Vers 37 lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 21. Apostelgeschichte, Kapitel 21, Vers 37. Und da heißt es: Und als Paulus in die Kaserne geführt werden sollte, sprach er zu dem Befehlshaber: Darf ich etwas zu dir sagen? Über diese Frage möchte ich heute mit der Hilfe des Herrn sprechen. Es ist vielleicht nicht auf Anhieb deutlich, wie viel göttliche Wahrheit in diesem Wort für uns liegt. Das wird uns aber sehr schnell deutlich werden. Darf ich etwas zu dir sagen? Während meiner Schulzeit habe ich das Fach Geschichte irgendwie besonders gemocht. Geschichte, ach, das hat mich irgendwie interessiert. Ich wählte das später als Leistungskurs und das interessiert mich auch heute noch sehr stark. Irgendwie liegt mir das so. Aber ich kann mich erinnern an eine Klassenarbeit, die wir in dem Fach Geschichte hatten, wo wir ziemlich gefordert wurden. Das war nicht ganz einfach. Wir bekamen einen bestimmten Text vorgelegt und diesen mussten wir untersuchen. Dieser Text war eine überlieferte Rede von Napoleon, die er an eine bestimmte Gruppe von Menschen richtete. Und wir sollten nun herausfinden, was wollte Napoleon mit diesem Text eigentlich sagen? Was steckt in diesem Text drin? Und was bezweckte er mit dieser Ansprache? Das klang zunächst einmal ganz einfach, war es aber nicht. Es reichte nämlich nicht aus, einfach den Text zu lesen und zu sagen, naja, das und das und das hat Napoleon gesagt und das ist es eben, sondern um aus dem Text herauszuholen, was drin lag, musste man die Gesamtsituation verstanden haben. Man musste die Gesamtsituation verstanden haben, in der Napoleon sprach. Den richtigen Zugang zu dem Text konnten wir nur finden, wenn uns zwei Sachen klar waren. Erstens, zu wem spricht Napoleon hier? Und zweitens, in welcher Gesamtsituation redet er hier eigentlich? In welcher aktuellen Situation hatte er gesprochen? Das Verständnis der Gesamtsituation war der Schlüssel zu der Rede. Nur so konnten wir aus dem Text herausholen, was drin lag. Ich muss zugeben, dass mir das damals nicht so richtig gelang. Also meine Arbeit war zwar nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht so wirklich das, was ich mir vorgestellt hatte. Aber trotzdem hatte ich begriffen, was wir lernen sollten. Nämlich, wenn man aus einem Text oder wenn man aus einer Rede herausholen möchte, was drin liegt, dann muss man die Gesamtsituation verstanden haben. Die Gesamtsituation, in der der Text geschrieben ist oder in der die Ansprache gehalten wurde. Und unser Textwort ist ein gutes Beispiel hierfür. Wir können diese Frage des Paulus an den römischen Kommandanten ganz leicht überlesen. Also so, dass sie uns gar nicht viel zu sagen hat. Also Paulus stellt die Frage, darf ich etwas zu dir sagen? Ja, schön. Na und? Was habe ich jetzt davon? Aber wenn wir sie in ihrem Gesamtzusammenhang lesen, dann finden wir ein ganzes Evangelium darin. Wir finden eine göttliche Wegweisung für unser Leben, die uns herausholt aus unserem Durchschnittschristentum und die uns hineinführt in ein wirklich tiefes Leben mit Gott. Über diese göttliche Wegweisung möchte ich heute zu uns sprechen. Und dazu schauen wir uns zunächst einmal den Gesamtzusammenhang an. Paulus befand sich hier in einer furchtbaren Lage, praktisch am Beginn einer besonderen Leidenszeit. Paulus war nach Jerusalem gekommen, um dort mit den Brüdern zusammenzutreffen. Das war Paulus ein besonderes Anliegen und er erzählt den Brüdern in Jerusalem von den großen Taten Gottes unter den Heiden. Die Ältesten der Gemeinde, die empfingen Paulus sehr herzlich und sie freuten sich über das Wirken Gottes außerhalb Israels. Aber die Ältesten, die wussten auch, dass es innerhalb der Gemeinde in Jerusalem große Vorbehalte gab gegenüber Paulus. Einfach deswegen, weil viele Gläubige weiterhin Eiferer für das Gesetz waren. Diese Gläubigen konnten Paulus nicht verstehen mit seiner tieferen Erkenntnis des Evangeliums. Und um nun diesen Eiferern den Wind aus den Segeln zu nehmen, empfahlen die Ältesten dem Paulus, dass er für 7 Tage im Tempel sich einer besonderen gesetzlichen Vorschrift unterzieht. Das bedeutete für Paulus eigentlich einen ziemlichen Aufwand. Das brachte erhebliche Nachteile für ihn mit sich und das hatte auch einige Kosten, die das nach sich zog. Also Paulus hätte eigentlich viele Gründe haben können, um das abzulehnen, um zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Aber er nahm diese 7 Tage auf sich. So viel bedeutete dem Paulus die innere Verbindung der Gemeinde. Lesen wir jetzt nochmal Kapitel 21, den Vers 27. Paulus wollte diese 7 Tage zu Ende führen, das ging aber nicht. Als aber die 7 Tage zu Ende gingen, brachten die Juden aus der Provinz Asia, die ihn im Tempel sahen, die ganze Volksmenge in Aufruhr, legten Hand an ihn. Also gerade zu der Zeit, als seine 7 Tage zu Ende gingen, als er seinem Volk zuliebe bis an die äußersten Grenzen des Möglichen entgegengekommen war, gerade zu der Zeit, als Paulus alles getan hatte zur Beruhigung seiner Landsleute, gerade zu der Zeit brach eine furchtbare Erregung in der Stadt gegen ihn hinein. Juden aus Asien, die ihn kannten, aus der dortigen Missionsarbeit, die wandten sich hasserfüllt gegen ihn, überhäuften ihn mit falschen Anschuldigungen. Und das fruchtete. Vers 28. Und schrien ihr israelitischen Männer, kommt zu Hilfe, das ist der Mensch, der überall jedermann lehrt gegen das Volk und gegen das Gesetz und gegen diese Städte. Dazu hat er noch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Sie hatten nämlich vorher in der Stadt den Epheser Trophimus mit ihm gesehen und meinten, Paulus habe ihn in den Tempel geführt. Da kam die ganze Stadt in Bewegung und es entstand ein Volksauflauf. Und sie ergriffen den Paulus und schleppten ihn zum Tempel hinaus. Und sogleich wurden die Türen verschlossen. Also die ganze Menge der Menschen, die ließ sich durch die Juden aus Asien aufhetzen und fielen über Paulus her. muss sich das einmal vorstellen, was das für Paulus bedeutet hat. Er wurde von einer wütenden Menschenmenge aus dem Tempel geschleppt, nicht freundlich herausgeführt, wirklich geschleppt und gezerrt, misshandelt, geschlagen und man versuchte sogar, ihn zu töten. Was das für Paulus bedeutet haben muss. Vers 31. Als sie ihn aber zu töten suchten, kam die Meldung hinauf zu dem Befehlshaber der Schar, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute mit sich und eilte zu ihnen hinab. Als sie aber den Befehlshaber und die Soldaten sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Obwohl es also aussah, als ob Paulus hier wirklich buchstäblich von Gott verlassen war, stimmte das doch nicht. Der Herr war weiterhin bei Paulus und er sorgte auch für ihn. Der Kommandant der römischen Truppe, der erfuhr rechtzeitig von diesem Aufruhr und das konnte er nicht auf sich beruhen lassen. Er war zuständig für Ordnung und Ruhe in Jerusalem und hier so ein völliger Auflauf, da musste er eingreifen. Und Gott führte es so, dass er rechtzeitig davon erfuhr. Er drängte vor in das Zentrum der Unruhe und entriss Paulus den Schlägen dieser Männer. So wurde Paulus erst einmal zunächst vor dem sofortigen Tod bewahrt. Vers 33, da kam der Befehlshaber her und verhaftete ihn und ließ ihn mit zwei Ketten fesseln und erkundigte sich, wer er denn sei und was er getan habe. In der Menge aber schrien die einen dies, die anderen das, und da er wegen des Tumultes nichts Gewisses erfahren konnte, befahl er, ihn in die Kaserne zu führen. Als er aber an die Stufen kam, musste er von den Soldaten getragen werden wegen der Gewalttätigkeit der Volksmenge. Also der Kommandant entriss Paulus und rettete ihn vor dem sofortigen Tod, das stimmte, aber der Kommandant war keineswegs überzeugt von der Unschuld des Paulus. Er versuchte sich zu erkundigen, wer Paulus ist, aber in dem ganzen Tumult konnte er nichts Gewisses erfahren. Das ließ sich einfach nicht machen und so befahl er, den Paulus erstmal in die Kaserne zu führen, um da ein Verhör durchzuführen. Aber das alleine war schon kaum möglich, denn die ganze Menschenmenge, die folgte ihnen nach und die schrie Paulus hinterher, hinweg mit ihm. Die Leute wurden so gewalttätig, dass die Römer, wohlgemerkt, das waren geschulte Soldaten, dass die es nicht mehr fertig brachten, Paulus auf dem normalen Weg in die Kaserne die Treppen hochzubringen, die mussten ihn buchstäblich tragen. Wir müssen uns einmal hineinversetzen in Paulus. Stellt euch einmal vor, euch würde das so gehen. Was für eine Situation. Was für eine furchtbare Lage. Vers 38, da sagt der Kommandant, bist du also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr erregte und die 4000 Mann Meuchelmörder in die Wüste hinausführte? Also, obwohl der Kommandant sich nicht völlig sicher war über Paulus, hatte er doch aus irgendeinem Grund die Vermutung, dass Paulus ein ägyptischer Rebellenführer sein könnte. Paulus konnte das zwar nachher widerlegen, aber das war erstmal die Vermutung. Und jetzt halten wir das einmal fest. In welcher Lage war Paulus hier? Eine aufgesetzte Menge, die über ihn herfällt. Die Menge, man hatte ihn überhäuft mit den ungerechtesten Vorwürfen. Ihm wurden zu Unrecht Ketten angelegt. Die Menge schrie ihm hinterher, hinweg mit ihm. Auch der Kommandant verdächtigt ihn, dass er ein ägyptischer Rebellenführer ist. Und er wurde behandelt wie der Abschaum der Erde. Das ist die Situation, in der Paulus sich befand. Und nicht irgendwann, sondern genau in dieser Situation stellt Paulus dem Kommandanten die Frage, darf ich etwas zu dir sagen? Paulus stellt diese Frage höflich. Die Art der Fragestellung, sein ganzes Verhalten war freundlich, höflich, taktvoll, anständig. Und Paulus war freundlich zu einem Zeitpunkt, als alles andere um ihn herum extrem unfreundlich war. Die Leute um ihn herum waren wütend, waren hasserfüllt, gewalttätig, ungerecht, gemein. Mancher ist vielleicht freundlich und taktvoll, wenn andere um ihn herum sich auch gut benehmen. Aber wenn die Umgebung sich total anders verhält, dann kann das schon ganz anders aussehen. Das Benehmen von Paulus ist einfach bemerkenswert. Wir müssen hierbei stehen bleiben. Und dieses Benehmen ist umso auffälliger, als dass seine Gegner sich total anders verhalten haben. Wir lesen hier, Paulus fragt, darf ich etwas zu dir reden? Also er sprach mit dem Kommandanten. Seine Gegner haben nicht gesprochen. Sie haben geschrien und gerufen, Vers 28, und schrien ihr israelitischen Männer, Vers 34. In der Menge aber schrien die einen dies, die anderen das, Vers 37. Dann Paulus, darf ich etwas zu dir sagen? Fällt uns dieser krasse Gegensatz auf zwischen einer schreienden, rufenden, wütenden Menge und dem einen Paulus, der im Frieden Gottes dasteht und die Frage an den Kommandanten stellt, darf ich etwas zu dir sagen? Paulus wartete auf eine Gelegenheit, sprechen zu dürfen. Erst dann, als er diese Gelegenheit hatte und diese Gelegenheit bekam, erst dann, als er an die Reihe kam, redete er. Seine Gegner konnten nicht warten, bis sie an die Reihe kamen. Einer fiel dem anderen ins Wort. Vers 34. In der Menge aber schrien die einen dies, die anderen das. Und da er wegen des Tumultes nichts Gewisses erfahren konnte, befahl er ihn, in die Kaserne zu führen. Also dieses Taktgefühl des Paulus, das war bei seinen Gegnern nicht einmal ansatzweise zu finden. Jeder schrie etwas hinein, der eine schrie lauter als der andere, dass diese Leute warteten, bis sie an die Reihe kamen, absolut nicht dran zu denken. Paulus, Vers 39, bittet ganz bescheiden um die Erlaubnis, sprechen zu dürfen. Vers 39 heißt, aber Paulus sprach, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Sizilien. Jetzt, ich erlaube mir, zum Volk zu reden. Paulus bittet bescheiden um Erlaubnis, sprechen zu dürfen. Seine Gegner fragten nicht um Erlaubnis, sondern sie schrien ohne weiteres einfach drauf los. Dieser Kommandant, der jetzt inmitten dieses ganzen Tumultes war, der auch Paulus mehr und mehr kennenlernte, dieser Kommandant war nicht blind. Dieses feine Benehmen des Paulus, seine Christusähnliche Art, das entging ihm nicht. Er merkte, dieser Mann ist irgendwie was Besonderes. Der kann nicht das sein, was man ihm vorwirft. Und als Paulus ihn freundlich bat, zu dem Volk reden zu dürfen, da hätte es für den Kommandanten viele gute Gründe gegeben, zu sagen, das kommt jetzt auf gar keinen Fall in Frage. Jetzt in dieser Situation nicht. Aber Paulus hatte auf ihn offensichtlich einen so guten Eindruck gemacht, dass dieser Kommandant die Erlaubnis gab, dass Paulus reden darf. Und so konnte Paulus vor der großen Volksmenge ein Zeugnis für Jesus ablegen und die Geschichte seiner Bekehrung erzählen. Sein freundliches, höfliches Benehmen hatte dem Wort Gottes Bahn gemacht. Es hat schon oft Fälle gegeben, wo unschönes Benehmen dem Wort Gottes Hindernis bereitet hat und eigentlich dem Wort Gottes Türen verschlossen hat, Türen, die sonst hätten offen sein können. Aber genauso umgekehrt kann auch heute noch gutes und freundliches Benehmen für das Reich Gottes von großer Bedeutung werden. Es kann unseren Mitmenschen bewusst oder unbewusst unserem Mitmenschen einen Begriff geben, von dem Evangelium und dem Wort Gottes Eingang verschaffen. Es gibt eine bestimmte Methode, mit der ein Töpfer seine Arbeit prüft. Ich muss sagen, ich bin kein Experte darin, aber ich habe das einmal gelesen. Ein Töpfer, wenn er seine Arbeit prüfen möchte, dann nimmt er das Gefäß aus dem Ofen und klopft daran. Und wenn der Ton gut und hell ist, dann weiß er, das Gefäß ist in Ordnung. Aber wenn es nur ein dumpfes Geräusch gibt, dann weiß er, das Gefäß ist noch nicht in Ordnung, es muss noch einmal zurück in den Ofen gestellt werden. Das ist der Klopftest. Diesen Klopftest wendet Gott auch bei uns an. Die Fähigkeit, von uns selbst weg und auf Jesus zu sehen, prüft Gott mit einem Klopftest. die Intensität, mit der wir Jesus vertrauen, das Ausmaß, in dem wir mit der Gnade Gottes rechnen, die Tiefe unserer Verbindung zu Christus, die Christusähnlichkeit unseres Charakters, das alles prüft Gott mit einem Klopftest. Und zwar deshalb, weil er weiß, wie wichtig das ist für unsere weitere Entwicklung. Weil er weiß, dass wir uns nur dann richtig gut weiterentwickeln können, wenn wir in diesen Dingen beim Klopftest einen guten, hellen Ton geben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss er uns weiter in den Ofen stellen und wird dann erneut zu einem anderen Zeitpunkt wieder einen Klopftest machen. Als diese wütende Menge über Paulus herabfiel, in dieser Situation, war das für Paulus, wo Gott prüfte die Christusähnlichkeit von dem Charakter des Paulus. Und das war ein extrem schwieriger Klopftest. Die Klopftests, die wir bestehen müssen, sind in den allermeisten Fällen sehr viel einfacher. Und trotzdem sind sie wichtig für uns. Sie bestehen in vielen Fällen mehr so in dem alltäglichen Kleinigkeiten des Lebens. Und trotzdem müssen wir dabei stehen bleiben, weil diese Klopftests wichtig sind für die Entwicklung unseres Charakters. Platte Reifen und kaputte Waschmaschinen. Launische Kollegen, schwierige Verwandte, Anraunzer und ungerechte Vorwürfe, der unzufriedene Chef und der mürrische Lehrer, Ehepartner mit Fehlern, problematische Nachbarn, angebranntes Essen und ein leeres Konto, ein Fußball, der durchs Fenster fliegt, und ein Bett, das zusammenkracht. Alte Menschen, die immer dasselbe erzählen und junge Menschen, die nie pünktlich sind. Freunde, die versagen und Vorbilder, die Kratzer bekommen. Und dann die Mutter, die verzweifelt vor ihrem pubertierenden Kind steht und sich händeringend die Frage stellt, wie umarme ich einen Kaktus? Solche Störungen erwischen uns nicht selten auf dem falschen Fuß. Das reicht nicht immer für eine echte Krise, aber wehe, wenn sich das häuft. Das sind keine schönen Dinge, aber Gott kann sie gebrauchen an uns für wertvolle Klopftests. Denn unsere Entwicklung, unser innerer geistlicher Stand, der zeigt sich nicht unbedingt so sehr in gelegentlichen großen Taten, die wir vollbringen, sondern eigentlich mehr so in dem störungsgeladenen Wirrwarr unseres Alltags. Und da geht Gott hin und macht einen Klopftest. Und das muss uns klar sein. Als Paulus die Frage stellte, darf ich etwas zu dir sagen, befand Paulus sich in einer extrem schwierigen und spannungsgeladenen Lage. Die Wogen gingen hoch und eine wütende Menge hätte Paulus am liebsten in der Luft zerrissen. Und das ging nicht spurlos an Paulus vorüber. Paulus hatte, und das kommt noch hinzu, Paulus hatte einen recht feurigen Charakter. Das geht aus der Schrift hervor. Paulus war ein Phlegmatiker, der immer die Ruhe weg hatte. Und trotzdem blieb er freundlich und christusähnlich. Er bestand den Klopftest. Das war wichtig für Paulus, denn so blieb er selbst in Christus. Aber das war auch wichtig für die Ausbreitung des Evangeliums, denn so öffnete sich eine Tür für die Verkündigung des Wortes Gottes. Wie machte Paulus das? Ich sagte vorhin, dass Gottes Wort uns nicht nur den hohen Stand unserer Berufung zeigt, sondern uns auch viel tiefer führt und uns zeigt, wie können wir diesen hohen Stand in unserem Leben eigentlich haben? Wie machte Paulus das? Das ist doch nichts, was man sich so einfach aus dem Ärmel schüttelt. Wie machte Paulus das? Wenn wir das herausfinden können, dann wissen wir auch, wie wir unsere Klopftests bestehen können. Wie auch in schwierigen Lagen ein guter, ein heller Ton von uns ausgehen kann. Ich möchte uns zwei Antworten geben. Paulus konnte das, obwohl es nicht in seiner Natur lag. Paulus hatte eine Stunde in seinem Leben, wo er seine eigenen Wege aufgegeben hatte und wo er sich bewusst zu Jesus Christus bekehrt hatte. Paulus war darin gründlich. Er hat Jesus um Vergebung seiner Sünde gebeten und hat sein ganzes Leben in die Hand Gottes gelegt. Weil Jesus keine tote Frage ist, sondern der auferstandene Christus, hat er Paulus daraufhin erfüllt mit dem tiefen Frieden Gottes. Römer 5, Vers 2 schreibt Paulus aus seiner eigenen Erfahrung und sagt, so wenn wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Bibel nennt diese Erfahrung auch aus Gott geboren sein. Hier hat Jesus dem Paulus auch ein neues Herz gegeben. Paulus schreibt wieder aus seiner eigenen Erfahrung und sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, hier ist es alles neu geworden. Und kurz nach seiner Bekehrung hat Gott Paulus auch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber deswegen wurde Paulus nicht unverwundbar gegen reizbare Gefühle und unfreundliche Empfindungen. Paulus hat immer einen eher etwas cholerischen Charakter gehabt. Er war ein Draufgänger, der wollte die ganze Welt für Christus erobern. Und so Menschen vor diesem Charakter sind häufig sehr tatkräftige, mitreißende, zupackende Menschen. Aber die Schattenseite dieses Charakters ist häufig dann auch eine gewisse Neigung zur Reizbarkeit, zur leichten Erregung. Paulus hatte einfach einen feurigen Charakter. Und wenn wir die Schrift sorgfältig lesen, merken wir das auch. Das schimmert an vielen Stellen seiner Briefe, seines Verhaltens durch. An einer Stelle sagt Paulus zum Beispiel, wer wird geärgert und ich brenne nicht. Das ist nicht der Ausspruch eines Phlegmatikers, so eines Menschen, der immer so ruhig bleibt, in so leicht nichts. Hier merkt man schon, da steckt eine feurige Natur dahinter. Und den Grundton unseres Charakters, den behält man, auch wenn man sich bekehrt. Auch dann, wenn man durch den Heiligen Geist geheiligt wird. Das war auch bei Paulus nichts anders. Paulus hatte natürlich als Christ ganz andere charakterliche Voraussetzungen als vorher, als zu der Zeit, wo er Christus noch nicht gesucht und gefunden hatte. Trotzdem, die Gefahr, in dieser schwierigen, in dieser spannungsgeladenen Atmosphäre sich sehr unchristlich zu verhalten, diese Gefahr bestand auch für Paulus. Wie ist er da durchgekommen? Wie ist Paulus da durchgekommen? Johannes 15. Etwas, eine Kernschriftstelle für unsere Nachfolge. Die Wahrheit schlechthin, in der Jesus uns lehrt, wie wir ihm so nachfolgen können, dass Gott uns segnet, dass er uns gebrauchen kann und dass wir den Zugang haben in unserem ganzen Leben zu der Fülle Christi. Johannes 15, Vers 4 und 5. Bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst auch Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus hat hier das Gesegnete, ich gebrauche einmal in einem gewissen Sinn das Wort, das erfolgreiche Christenleben verglichen mit einer Rebe, die aus ihrer Verbindung mit dem Weinstock heraus fruchtbar ist und lebt. Und genau so, sagt Jesus, genau so wie der Weinstock und die Rebe, genau so müsst ihr auch die Nachfolge Jesu verstehen. Wer aus der tiefen Verbindung mit mir heraus lebt, wenn ihr aus der tiefen Gemeinschaft mit mir heraus lebt und denkt und arbeitet und sprecht, dann wird die ganze Kraft des Evangeliums in eurem Leben sichtbar sein. Nicht durch euer Abmühen, nicht durch euer Anstrengen, nicht, dass ihr euch mühsam abquält, dadurch wird euer Leben fruchtbar sein, sondern durch die tiefe Verbindung mit mir. Oder anders ausgedrückt, alles in Christus, nichts in mir. Dass dieses Geheimnis vom Weinstock und der Rebe verstanden zu haben, das ist absolut entscheidend für unsere Nachfolge. An dieser Stelle entscheidet sich wirklich alles. Paulus hatte dieses Geheimnis verstanden. Das sehen wir an den Früchten seines Lebens. Das sehen wir daran, wie er auch in dieser Lage sich verhalten hatte. Aber wir finden das auch in seinen Briefen wieder, an seiner Belehrung, wie tiefgehend er dieses Geheimnis verstanden hatte. Ich möchte uns eine Schriftstelle dazu lesen. 1. Thessalonicher 5. Vers 17. Hier sagt Paulus: Betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Je tiefgehender unser Gebetsleben ist, desto tiefgehender sind wir auch mit Christus verbunden. Aber Paulus meinte, wenn er das sagt, hier nicht nur unser Gebet zu den Andachtszeiten, sondern er meinte, dass wir den ganzen Tag über betend mit Jesus verbunden sein müssen. Das ist der Charakter der Rebe, so ist sie mit dem Weinstock verbunden. Die sagt nicht nur einmal morgens, ja, jetzt müsste ich mal wieder ein bisschen Saft vom Weinstock haben, abends vielleicht auch, wenn es gut geht, noch ein bisschen Mittag. Die ist ständig mit dem Weinstock verbunden. Nur so erklärt sich ihre Fruchtbarkeit. Und Paulus hat das zutiefst verstanden und er lehrt seine Leser und sagt, das müsst ihr genauso machen. Wir müssen eigentlich im Geist des Gebetes leben. Und das bezieht sich eben nicht nur auf unsere Andachtszeiten, sondern das meint, dass wir den ganzen Tag über betend mit Gott verbunden sein müssen. Auch in den scheinbaren Kleinigkeiten unseres Lebens. Unsere Nachfolge kann nur dann gesegnet sein, wenn wir in den Kleinigkeiten unseres Lebens, wie aber auch in den großen und entscheidenden Dingen unseres Lebens, mit Gott heraus leben, aus der Verbindung mit ihm heraus handeln, denken, arbeiten. Und dazu brauchen wir Gebet ohne Unterlass. Wir finden dazu in Gottes Wort viele Beispiele. Ich möchte nur, vielleicht lesen wir uns das mal. Ich möchte das nicht überschlagen. Lest mal Nehemia, Kapitel 2. Wir kennen Nehemia, dieses Buch, wie Nehemia so innerlich zerschlagen war, dass er doch das Jerusalem, dass die heilige Stadt so zerstört war und dass das Volk Gottes so da niederlag. Das hat Nehemia so zutiefst bedrückt. Und er war ja Mundschenk des Königs da in Babylon. Und nun gibt es eine ganz besondere Situation, wo Nehemia vor dem König stand. Mit der ganzen Bedrücktheit seiner Seele, das lesen wir mal, Kapitel 2. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihm den König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr und sprach zu dem König, der König lebe ewig, warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. Da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Jetzt pass auf. Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und so weiter. Wir haben hier eigentlich ein sehr schönes Beispiel von dem, was Paulus meint. Nehemia steht ja jetzt vor dem König und es zeichnet sich ab, dass dieses Gespräch extrem wichtig wird. Es könnte sein, dass Paulus in dieser Situation die Gelegenheit bekommt, Jerusalem zu helfen, aber es kann auch sein, dass das Gespräch im Sande verläuft. Und Nehemia spürt das. Und er sagt jetzt nicht, also das ist wirklich ein wichtiges Gespräch, heute Abend in meiner Abendandacht werde ich besonders dafür beten, dass ich eine Gelegenheit bekomme, doch dem König gewisse Zugeständnisse abzuringen. Sondern Nehemia merkt, ich muss unmittelbar beten, jetzt und sofort brauche ich die Gnade Gottes. Und so schaut Nehemia auf zu Gott und er betete zu dem Gott des Himmels. Man spürt den Schrei seiner Seele. Das ist Beten ohne Unterlass. Jetzt, in dieser Lage, unmittelbar, sofort brauche ich Gnade Gottes. Und so schreit seine Seele zu Gott und Gott erhört ihn auch. Wir lesen zum Beispiel in Josua Kapitel 10, ich werde das jetzt nicht noch lesen, aber wo Josua in einer Lage war. Es war eine Schlacht gegen den Gegner Israels und sie verfolgten diesen Gegner, hatten eigentlich schon fast gewonnen, aber es war für Israel extrem wichtig, dass sie diesen Sieg vollständig machen konnten. Das ging aber nicht, weil es schon dunkel war. Jetzt hat Josua nicht gesagt, naja, lass uns mal weiterkämpfen. Heute Abend in meiner Abendandacht werde ich da nochmal besonders an dieses Problem denken. Sondern jetzt mitten im Kampf mit dem Schwert in der Hand schaute er auf und betete, Sonne, steh still, zu Gibea. Das war wieder genau derselbe Charakter dieses Gebetes. Oder 2. Könige 6, wo Elisa mit seinem Knecht in der Stadt Dothan war. Diese Stadt war umringt von den Feinden. Elisa konnte viel weiter sehen. Er sah die Heere Gottes, die ihnen zur Seite standen. Aber der Knecht, er sah es nicht. Er war völlig verzweifelt. Und was machte Elisa? Hat er dann gesagt, also heute Abend bete ich für dich. Nein, er schaute auf zu Gott und bat, Herr, öffne ihm die Augen. Jetzt, sofort braucht er Gnade. Öffne ihm die Augen, fürbitte. Oder nehmen wir Petrus, Matthäus 14. Petrus geht auf dem Wasser zu Jesus. Er sagt zu Jesus, Herr, wenn du es bist, heißt mich zu dir gehen. Gut, sagt Jesus, dann komm. Und Petrus konnte tatsächlich auf dem Wasser gehen. Solange er auf Jesus schaute, konnte er auf dem Wasser gehen. Aber dann kam irgendwo ein starker Wind und wir können niemals zwei Sachen gleichzeitig tun. Wir können nicht zwei Sachen gleichzeitig denken und wir können auch nicht gleichzeitig auf zwei Gegenstände schauen. In dem Augenblick, wo Petrus auf den Sturm schaute, verlor er Jesus aus dem Auge. Und prompt in dieser Sekunde fing er an zu sinken. Das ist übrigens ein tiefes Bild für unsere Nachfolge. In unserer Nachfolge verhält es sich exakt so. In der Sekunde, wo wir aufhören, unseren Blick auf Christus zu richten, fangen wir an, in unserem geistlichen Leben zu sinken und vielleicht sogar zu versinken. Das müssen wir uns einprägen. Das ist lebenswichtig für uns. Aber das war bei Petrus jetzt der Fall, er fing an zu sinken. Da ist ein stürmendes Meer, er ist mittendrin, fängt an zu sinken und steht im Begriff zu ertrinken. Jetzt hat Petrus nicht gesagt, ja, also da muss ich heute Abend, aber bei der Abendandacht besonders beten. Das hätte ihm nichts genützt, weil zur Zeit der Abendandacht wäre er längst ein toter Mann gewesen. Was machte Petrus? Matthäus 14, Vers 30, das lese ich uns vielleicht noch, das ist einfach eine zu wichtige Stelle. Matthäus 14, Vers 30. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jetzt in dieser Situation, wo er Hilfe brauche, in dieser Lage, betet er sofort zu dem Herrn. Das ist Beten ohne Unterlass. Und das ist deswegen so wichtig, weil Gottes Wort, weil wir die biblische Verheißung haben, rechtzeitige Gnade zu bekommen für alle Bereiche unseres Lebens. Hebräer 4, Vers 16. Hebräer 4, Vers 16. Da sagt der Hebräerbriefschreiber, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Rechtzeitige Hilfe setzt aber auch rechtzeitiges Gebet voraus. Und deswegen brauchen wir Beten ohne Unterlass. Wie das für unser Leben aussieht in den Kleinigkeiten des Lebens, Guter Heiliger Geist, gib mir jetzt in dieser Lage die richtige Antwort. Hilf mir hier, an dieser Stelle richtig zu reagieren. Herr Jesus, gib mir in dieser spannungsgeladenen, dieser gereizten Lage besondere Gnade, um in dir zu bleiben. Gib mir in dieser heiklen Situation besondere Weisheit von oben. Fülle mich jetzt mit deiner Liebe in besonderer Weise, denn ich bin in einer sehr brenzligen Situation. Die Arbeitskollegin ist wieder so giftig, mein Auto ist kaputt, ich fühle mich entmutigt und Kopfschmerzen habe ich auch. Herr Jesus, gib mir bitte jetzt deine Gnade, um in dir zu bleiben. Ich glaube dir, dass du das tun wirst. Ich vertraue dir, weil dein Wort es sagt, weil dein Wort mich lehrt, dass du mich bis aufs Äußerste erretten kannst. Ich rechne mit dir und ich danke dir. Ich bete dich an. Das ist Beten ohne Unterlass. So können wir jeden Klopftest bestehen. Paulus hat das nicht nur anderen geschrieben als eine schöne Theorie, sondern er hat das selber erlebt und er hat das auch selber beherrscht. Und darum konnte Paulus Christus ähnlich bleiben, als die wütende Menge ihn in der Luft zerreißen wollte. Darf ich etwas zu dir sagen? Und das ist eine Frage, die wir leicht überlesen können. Aber wenn wir sie uns genau ansehen, dann finden wir darin göttliche Wegweisung. Göttliche Wegweisung, wie wir die Klopftests unseres Lebens bestehen können. Wie wir immer Christus ähnlicher werden können und wie wir dazu beitragen können, dass dem Wort Gottes Türen geöffnet werden. Segne uns, Gott lehre uns, ohne Unterlass zu beten.